Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel, in deren Mittelpunkt zurzeit die Psalmen stehen. Diesmal die Psalmen 39, 40 und 41. Zwei davon sind besonders geeignet, die eigenen Fragen und Zweifel in schwierigen Lebenssituationen vor Gott zu bringen. Nämlich dann, wenn man auf irgendeine Weise mit dem Tod konfrontiert wird, etwa dem Tod eines Angehörigen, oder wenn man ernsthaft krank ist und nicht mehr weiter weiß. Psalm 39 ist ein Bittruf angesichts der menschlichen Vergänglichkeit. Ein Psalm, den man beten kann, wenn jemand bald sterben wird oder wenn jemand bereits gestorben ist. Aber nicht nur dann. Dieser Psalm führt uns die Schwachheit, die Gebrechlichkeit und die Niedrigkeit des Menschen vor Augen. Und er konfrontiert uns mit der Eitelkeit der menschlichen Existenz. Manche Abschnitte aus diesem Psalm werden gern bei Trauerfeiern zitiert. Und tatsächlich ist der Psalm dafür gut geeignet. Es gibt Bibelausleger, die ihn sogar als das ergreifendste aller Klagelieder im Psalter bezeichnen. Der anglikanische Bischof und Bibelausleger Stuart Perrone hat über David, den Verfasser des Psalms, gesagt, er hat sich mit seinen Gefühlen offenbar lange zurückgehalten, und obwohl er von schweren Gedanken geplagt wurde, wollte er ihnen keinen Ausdruck verleihen. David schreckte davor zurück, sein Innerstes den rauen Blicken einer teilnahmslosen Welt zu offenbaren. Er fürchtete, dass, wenn er über seine noch ungeordneten Gedanken sprechen würde, sie von gottlosen Menschen missbraucht werden könnten. Und zwar, indem sie diese Worte als Vorwand nehmen, um Böses über Gott zu sagen. Doch als David schließlich, unfähig seine starken Gefühle zu unterdrücken, mit Gott und nicht mit Menschen spricht, tut er es als einer, der spürt, mit wie viel Hoffnungslosigkeit die menschliche Existenz verbunden ist. Außer, wenn sie im Licht Gottes gesehen wird. Soweit die Erläuterungen von John James Stuart Perrone. Er redet also von der Gebrechlichkeit des Menschen und seiner Sündhaftigkeit und davon, dass das menschliche Leben scheinbar nicht viel wert ist. Auch mir kommt es manchmal so vor, als sei der Mensch eine ziemlich überflüssige Fehlkonstruktion, die niemals so funktioniert, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat. Wie der Prediger Salomo möchte ich behaupten, es ist alles ganz eitel. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach dem Wind. Doch dann kommt mir in den Sinn, Gott sind wir einen Christus wert. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So steht es im dritten Kapitel des Johannesevangeliums. Anders ausgedrückt, das Leben eines Menschen bekommt erst durch Gott einen Sinn, und zwar, weil der Mensch von ihm so sehr wertgeschätzt wird. Psalm 39, ich habe es erwähnt, ist ein Psalm Davids, und er ist, so kann man es ganz am Anfang nachlesen, dem Chorleiter Jedutun gewidmet. Möglicherweise hat er die Melodie geschrieben, während der Text aus der Feder Davids stammt. Auf jeden Fall war Jedutun einer der drei Chorleiter bei den Gottesdiensten in Israel. Asaf und Heman waren die beiden anderen Männer. David, der talentierte Lieddichter, hatte sich sozusagen mit diesen drei Männern im Dienst der Musik verbündet. Und hier nun die beiden ersten Verse aus Psalm 39. Ein Psalm Davids vorzusingen für Jedutun. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge, ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. David befürchtet also, dass das eigentliche Thema dieses Psalms von gottlosen Menschen dazu missbraucht werden könnte, gegen Gott zu argumentieren. Das möchte David auf jeden Fall verhindern, weil er sich sonst selbst als Auslöser dieses sündhaften Verhaltens empfinden würde. Deshalb, so David, verschließe ich lieber meinen Mund wie mit einem Reißverschluss. Weiter ab Vers 3. Ich bin verstummt und still und schweige fern der Freude und muß mein Leid in mich fressen. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe, wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer. So rede ich denn mit meiner Zunge. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muß und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muß. David erkennt die Hinfälligkeit des Menschen und fragt, was ist der Sinn des Lebens? Was gibt dem Dasein seine Bedeutung? Diese Frage hat nichts an Aktualität verloren. Manche Menschen treibt sie um, so wie sie David in diesem Moment nicht zur Ruhe kommen ließ. Andere jedoch wollen diese Frage nicht an sich heranlassen, sondern sie sehen den Sinn des Lebens darin, es sich möglichst gut gehen zu lassen. Ich selbst gehöre zu einer Generation, die stolz darauf war, ein unauffälliges, bürgerliches und zugleich christlich geprägtes Leben zu führen. Es folgte dann eine Generation, die fast schon ein wenig aufrührerisch war. Selbst junge Christen stellten manches in Frage, was sie in ihren christlichen Elternhäusern und in der Gemeinde vorgesetzt bekamen. »Ist es das, worum es im Leben geht?«, fragten sie. Inzwischen schlägt das Pendel wieder zur anderen Seite hin aus, und wir erleben erstaunlich viele junge Menschen, die Karriere machen wollen, sich ein Häuschen im Grünen und eine Familie wünschen. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange dadurch die Suche nach dem Sinn des Lebens nicht in den Hintergrund gedrängt wird. David betete, »Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muß und mein Leben ein Ziel hat.« Und nun Vers 6. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir, und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sela. Dieser Vers hört mit dem Wort Sela auf, einem musikalischen Pausezeichen, das aber wohl auch signalisiert, halt, stopp, halte einen Moment lang inne und überlege dir, was das bedeutet. Die Kürze des menschlichen Lebens auf dieser Erde sollte uns etwas lehren. Wenn dieses Leben alles ist, was das menschliche Dasein ausmacht, dann sind unsere Aussichten wirklich düster und manches ergibt absolut keinen Sinn. Vers 7. Sie, die Menschen, sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Wenn ich das lese, denke ich an so manche Christen, die hier auf der Erde Reichtum anhäufen und ihn irgendwann ihren gottlosen Nachkommen überlassen werden. Oder sie unterstützen Wohltätigkeitsorganisationen, die bei näherem Hinsehen gar nicht so wohltätig sind. Ich stelle mir vor, was David dazu sagen würde. Würde er vielleicht auch unverblümt fragen, was hat das denn alles für einen Sinn? Denn solange jemand versucht, Gott aus dem eigenen Leben möglichst herauszulassen, wer nur seine eigenen Ziele verfolgt und lediglich eine christliche Fassade aufrecht erhält, der wird letztendlich scheitern. In Vers 8 seines Psalms stellt David eine Frage, auf die er auch gleich selbst eine Antwort gibt. »Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich.« David wendet sich an Gott, gerade in Lebenssituationen, die aus menschlicher Sicht keinen Sinn ergeben. Zu wissen, dass Gott da ist, dass er einen in einer solchen Situation nicht alleine lässt, das ist schon ein Trost für sich. Denn damit verbunden ist die Hoffnung, dass auch das scheinbar Sinnlose in Gottes Augen einen Sinn ergibt. David betet weiter, »Errette mich aus aller meiner Sünde und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan. Wende deine Plage von mir, ich vergehe, weil deine Hand nach mir greift. Wenn du den Menschen züchtigst um der Sünde willen, so verzehrst du seine Schönheit wie Motten ein Kleid. Wie gar nichts sind doch alle Menschen. Sela.« David spürt, dass Gott ihn offenbar disziplinieren will. Das heißt, er geht davon aus, dass die leidvolle Situation, in der er steckt, zu irgendetwas nütze ist. Dennoch will sich David mit seinen Worten zurückhalten, weil er fürchtet, dass andere Leute sich über ihn und vor allem über Gott lustig machen könnten. Vers 13. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Ja, wir sind hier auf der Erde nur Wanderer und Gäste. Aber meistens wollen wir das nicht wahrhaben. Wir richten es uns möglichst gemütlich ein in unserer ganz persönlichen Kuschelecke und hüllen uns ein in einer flauschigen Decke, die aus lauter vermeintlichen Sicherheiten besteht. Dabei besteht doch nichts Irdisches auf Dauer. In der christlichen Tradition wurde der Weg eines Christen hier auf Erden häufig mit einer Pilgerschaft verglichen. So heißt es etwa in einem Kirchenlied: Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Dieses Zitat macht deutlich, das diesseitige Leben, die Pilgerschaft, ist häufig mit Strapazen verbunden. Man wird durstig dabei. Aber ein Pilger weiß, warum er unterwegs ist. Er möchte sein Ziel unbedingt erreichen. Oder lassen Sie es mich mit dem Schreiber des Hebräerbriefes so ausdrücken: Wir sind auf einer Reise und suchen eine Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. David hat in Vers 8 zu Gott gesagt: Ich hoffe auf dich. Nun im letzten Vers von Psalm 39 bittet David: Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin. Bei aller Vorfreude auf das Ziel, das ein Pilger erreichen möchte, hat er doch immer auch einen Blick für das Gegenwärtige. Und wenn ihn der Durst quält, dann freut er sich selbstverständlich über einen Becher mit frischem Wasser. Im alltäglichen Leben verhält es sich ganz ähnlich. Obwohl David weiß, dass das irdische Leben vergänglich und nicht immer ein Zuckerschlecken ist, wünscht er sich dennoch von Gott, dass er ihn erquicken, also seine gegenwärtige Situation erträglicher machen möge. Bevor wir Psalm 39 hinter uns lassen, möchte ich noch kurz darauf eingehen, was mich an Davids Haltung besonders beeindruckt. Es ist seine Zurückhaltung. Dass er eigentlich noch viel mehr über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens jammern und über seine Zweifel und seine Wünsche reden würde. Aber er tut es nicht, weil er sich von Menschen beobachtet fühlt, die dann sagen könnten: Was ist dein Glaube schon wert? Merkst du denn nicht, dass du Gott gleichgültig bist? Genau diese Reaktion will David vermeiden, weil er weiß, dass kein Mensch Gott gleichgültig ist. Und das führt mich zu der Frage: Wie ist das, wenn ich von anderen Leuten beobachtet werde? Führe ich ein Leben, das sie von Gott abhält oder das sie zu ihm zieht? Die beiden folgenden Psalmen zähle ich zu den sogenannten messianischen Psalmen, weil sie meines Erachtens auf den Messias hinweisen, der vom Volk Israel sehnlich erwartet wird. Christen sehen in Jesus diesen Messias, weil er sich selbst als Erlöser offenbart hat. Einzelne Verse aus den Psalmen 40 und 41 werden im Neuen Testament zitiert und stellen somit eine Verbindung her zwischen dem Messias im alttestamentlichen Sinn und dem menschgewordenen Erlöser Jesus Christus. Trotzdem sollten wir immer einen nüchternen Blick dafür behalten, was David als Verfasser in diesen beiden Psalmen tatsächlich beschreibt und ausdrückt. Schon öfter habe ich darauf hingewiesen, dass er möglicherweise gar nicht wusste, wie viele seiner Gedanken später wie eine Prophetie in Erfüllung gehen sollten. Hier nun die beiden ersten Verse von Psalm 40, ein Psalm Davids, vorzusingen. Ich harrte des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Das hört sich fast so an, als ob das eine Fortsetzung des vorausgegangenen Psalms wäre. Ich halte das durchaus für möglich. Es kann aber auch sein, dass die beiden Psalmen nachträglich so angeordnet wurden, weil sie eben thematisch gut zusammenpassen. Es gibt Leute, die meinen, Psalm 40 drückt die Erfahrungen Davids auf seiner Flucht vor Absalom aus. Gut möglich. Auf jeden Fall aber wird dieser Psalm im neutestamentlichen Hebräerbrief auf eine höchst bemerkenswerte Weise verwendet, so dass man den Eindruck bekommen kann, in diesem Psalm ist derjenige, von dem die Rede ist, Jesus Christus selbst. Aber bitte lassen Sie uns nicht außer Acht lassen, dass David eine Situation beschreibt, die offensichtlich zunächst mal auf ihn zugetroffen hat. David bekennt in Vers 3, er, gemeint ist Gott, er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Ohne Frage lässt sich dieser Vers auch auf den Todeskampf und den Tod Jesu beziehen. Wie schrecklich sein Tod wirklich war, kann sich wahrscheinlich kaum jemand ausmalen, denn er starb am Kreuz stellvertretend für die Sünden der Menschen. Vers 4. David schreibt weiter, »Er«, wieder ist Gott gemeint, »er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen.« Dieser Vers erwähnt ein neues Lied. Ich verweise auf Psalm 33, in dem auch schon davon die Rede war. In meiner Erläuterung dazu hatte ich auf das Buch der Offenbarung hingewiesen, denn dort ist das neue Lied sozusagen das Lied der Erlösung. David schreibt in der zweiten Hälfte von Vers 4, »Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen.« Was werden sie sehen? Sie werden den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus sehen, wodurch die Erlösung geschieht. Weiter ab Vers 5. »Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wie wohl sie nicht zu zählen sind.« Gott hat uns offenbart, was er von uns denkt, indem er seinen Sohn gesandt hat, damit er am Kreuz für uns stirbt. In seinen Augen sind wir einerseits Sünder, aber weil er uns liebt, werden wir trotzdem auf eine unglaubliche Weise von ihm wertgeschätzt. Ich lese nun die Verse 7-10, und das Wesentliche daraus wird auch im Hebräerbrief Kapitel 10 wiedergegeben und dabei direkt auf Jesus Christus bezogen. »Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer.« Da sprach ich, »Siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du.« Soweit aus Psalm 40, die Verse 7-10. Die erste Aussage aus Vers 7 möchte ich nun mit der entsprechenden Stelle des Hebräerbriefes vergleichen. »Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan.« So haben wir es eben gehört. Und nun dazu der Wortlaut aus Hebräer 10, Vers 5. Dort heißt es, »Darum spricht er, Jesus, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir geschaffen.« Sie merken schon, die Worte aus Psalm 40 werden im Hebräerbrief zwar aufgegriffen, aber nicht wörtlich zitiert, sondern sogar bewusst verändert. Für mich ist das jedoch kein Problem, denn ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist der wahre Verfasser des Alten und des Neuen Testaments ist. Er hat sowohl David als auch den Schreiber des Hebräerbriefes inspiriert, damit ihre Texte als Wort Gottes Gültigkeit haben. Und wenn der Heilige Geist ganz bewusst einen Vers aus dem Alten Testament fürs Neue Testament abändert, dann gibt es dafür gewiss einen guten Grund. Warum also heißt es in Psalm 40, die Ohren hast du mir aufgetan, und im Hebräerbrief, einen Leib hast du mir geschaffen? Auf den ersten Blick hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Doch lassen Sie uns den Hintergrund dazu betrachten. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 21, gibt es ein Gesetz über Knechte und Herren. Wenn jemand ein Sklave eines anderen wurde, so war er am Ende einer gewissen Zeit wieder frei. Nehmen wir an, dass er in dieser Zeit eine Sklavin kennenlernte, sich in sie verliebte, sie heiratete und Kinder von ihr bekam. Wenn für den Mann die Zeit der Freilassung gekommen war, konnte er gehen, aber seine Frau und seine Kinder hätte er zurücklassen müssen, weil die Frau weiterhin eine Sklavin ihres Herrn war. Was konnte dieser Mann, dieser Sklave, nun tun? Er konnte sich dafür entscheiden, bei seinem Herrn zu bleiben, um mit seiner Frau und seinen Kindern zusammenleben zu können. Zitat aus dem zweiten Buch Mose: So bringe ihn sein Herr vor Gott und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre mit einem Pfriemen sein Ohr, und er sei sein Sklave für immer. Meine persönliche Vermutung ist, dass David in Psalm 40 auf diesen Brauch anspielt, wenn er sagt: Die Ohren hast du mir aufgetan. Sprich, du hast sie mit einem Pfriem durchbohrt. Als nun der Herr Jesus auf die Erde kam, wurde ihm da sein Ohr mit einem Pfriem durchbohrt? Nein, ihm wurde ein Leib gegeben. Er nahm unser menschliches Wesen an. Er identifizierte sich mit uns und wurde ein Knecht, vergleichbar dem Sklaven, der bei seiner Familie sein wollte. Aber Jesus wurde auch ein Opfer, denn Gott hatte an allen Tieropfern im Alten Testament keine Freude. Aber im Grunde wiesen sie bereits hin auf das Opfer des Herrn Jesus Christus. Deshalb die Aussage: Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Liebe Hörer, wenn ich als Christ Psalm 40 lese, dann kann ich gar nicht anders, als die Worte aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, dabei im Hinterkopf zu haben. Und so werde ich beim Lesen des Psalms unwillkürlich daran erinnert, was es Jesus gekostet hat, sie und mich zu erlösen. Auch Psalm 41 ist in meinen Augen ein messianischer Psalm. Er wurde von David geschrieben, wahrscheinlich zu der Zeit, als er von Ahitophel, seinem Berater, auf den er sein Vertrauen gesetzt hatte, verraten wurde. Ahitophel schlug sich auf die Seite von Davids Sohn Absalom, als dieser einen Aufstand gegen seinen Vater anführte. Schließlich beging Ahitophel Selbstmord, indem er sich erhängte. Wegen seines verräterischen Verhaltens gegenüber David, aber auch wegen seines Selbstmordes, wird Ahitophel mit dem Verräter Judas Iskariot in Verbindung gebracht. Ja, Jesus selbst hat diese Verbindung hergestellt, indem er in einer ganz bestimmten Situation auf Psalm 41 hingewiesen hat. Dieser Psalm beginnt mit einem Segenswunsch, ein Psalm Davids vorzusingen: Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt. Den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Wie schon in Psalm 1, so kann man auch hier die Formulierung »wohl dem« durch den Begriff »glücklich« übersetzen. Also glücklich ist, der sich des Schwachen annimmt. Ich möchte nun aber gleich zu dem Abschnitt springen, der Psalm 41 für mich zu einem messianischen Psalm macht. Allerdings ist hier zunächst einmal ganz einfach nur von Davids verräterischem Freund die Rede. In Vers 10 heißt es: Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Jesus hat diesen Vers rund 1000 Jahre später zitiert, und zwar unter Bezug auf Judas Iskariot. Im Johannesevangelium Kapitel 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Das sage ich nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden: Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Die Schrift muss erfüllt werden. Jesus sagt also nicht, so etwas Ähnliches wie ich hat vor mir auch schon David erlebt, sondern für Jesus ist die betreffende Stelle aus Psalm 41 ein prophetisches Wort. Und in seiner Situation ging es in Erfüllung, als er von seinem Jünger Judas Iskariot verraten wurde. Auch Petrus sah einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Davids Worten und dem, was Judas getan hat. In der Apostelgeschichte Kapitel 1 wird Petrus mit den Worten zitiert: Ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Im Neuen Testament gibt es eine ganze Anzahl an Bibelversen, die Bezug nehmen auf die Psalmen im Alten Testament. Mehrfach geht es dabei um den Tod und die Auferstehung Christi. Beides ist gleichermaßen wichtig, denn sein Tod allein hätte niemanden errettet. Was uns errettet, ist sein Tod und seine Auferstehung. Paulus definiert das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, im ersten Korintherbrief folgendermaßen: Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Ohne die Auferstehung des Herrn gibt es kein Evangelium. Wie oft habe ich mich schon über das Buch des früheren US-Präsidenten Thomas Jefferson geärgert, in dem die Lebensgeschichte Jesu nachgezeichnet wird. Jefferson beendet sein Buch gewissermaßen mit einem Stein, der das Grab Jesu verschlossen hat. Dabei wurde dieser Stein doch weggerollt, und der Herr verließ das Grab. Dass er den Tod besiegt hat und auferstanden ist, das ist doch das Evangelium, die gute Nachricht. Und wer das Evangelium für sich annimmt, der kann so wie David am Schluss von Psalm 41 jubeln: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen. Dieser Psalm endet mit einem doppelten Amen. Wenn ich als Christ mir diesen Psalm zu eigen mache, dann bedeutet Amen, Amen, dass Gott unserer Errettung sozusagen den letzten Schliff gegeben hat, als Christus von den Toten auferstand, zum Himmel auffuhr und sich zur Rechten des Thrones Gottes setzte. Christus hat das Erlösungswerk für uns zu Ende gebracht. Und wir brauchen nichts mehr hinzuzufügen. Das war's mal wieder. Das war Durch die Bibel, und diesmal standen die Psalmen 39, 40 und 41 im Mittelpunkt. Ich hoffe, dass Sie das eine oder andere neu für sich entdeckt haben, und wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre ganz persönliche Bibellektüre.